Ja, vielen Dank für den herzlichen Empfang. Joanne, du machst das super. Sehr gut. Wunderbar. Ich freue mich, dass der Kanzeltausch stattfindet. Ich war ja bereits einmal da zu einer Predigt. Erst einmal vor 4 Jahren, Corona-Zeit, 2 Gottesdienste. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Zeit, die wir mal hatten. Und jetzt darf ich heute eine Predigt halten. Innerhalb vom Thema Freiheit. Also Simon Reifer hat mich gebeten, in aller Freiheit eine Predigt zu halten. Irgendwie innerhalb des Themas Freiheit. Und er hat mir gesagt, Matthias, du bist total frei. Es muss einfach über Freiheit sein. Und ich habe mich dann erinnert, gut, wir hatten bei uns eine Galater-Serie. 16 Predigten, Galaterbrief, über 3 Jahre verteilt. Und da geht es ja in Galater 5 um Freiheit. Und ich nehme jetzt diese Predigt, Galater 5, und ich möchte starten mit einem Zitat, das ich da gefunden habe in der Vorbereitung über diesen Predigttext. Das Gesetz sagt, wer du bist, wird bestimmt durch dein Tun. Die Gnade sagt, wer du bist, bestimmt, was du tust. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen, Galater 5, ab Vers 1. Da steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Christus hat uns frei gemacht. Was meint hier Freiheit? Wenn wir Galater 5 lesen, den Galaterbrief, auch Jesus, die ganze Bibel, dann stellen wir fest, wenn es in der Bibel um Freiheit geht, geht es um Freiheit von, aber auch Freiheit zu. Es geht um Freiheit von der Sünde. Galater 5 beschreibt uns die Sünden, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Christus hat uns frei gemacht von Gebundenheiten, von dem, was uns gefangen nimmt, von dem, was uns selbst zerstört und von dem, wie wir einander zerstören. Freiheit von der Sünde. Es ist auch Freiheit, so zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Steht hier, die Frucht des Geistes aber ist Freude, ist Liebe, ist Sanftmut, ist Selbstbeherrschung, es gibt da 9 so Teile dieser Frucht des Geistes. Christus macht uns frei, so zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und jetzt kommt das Überraschende. Und Christus macht uns auch frei vom Gesetz. Also vom Weg, durch das Gesetz gerettet zu werden. Frei vom Gesetz. Gesetz meint, all das, was Gott von uns fordert, da gehören zum Beispiel die 10 Gebote hinein. Aber da gehört auch all das hinein, was wir wissen, Gutes zu tun und wir tun es nicht. Sagt die Bibel, das ist Sünde. Wenn wir wissen, Gutes zu tun und wir tun es nicht, ist es Sünde. Gott macht uns frei, Christus macht uns frei, dass ich erstmal gut leben muss, um von Gott angenommen zu werden. Geht mal auf die Straße, fragt mal irgendeinen Menschen, angenommen es gibt einen Gott, das ist ja für einige Menschen heute nicht so klar, aber statistisch gesehen in der Schweiz gibt es etwa noch eine Mehrheit, knapp, die sagt, es gibt einen Gott oder irgendetwas Größeres. Also nehmen wir mal an, es gibt einen Gott. Was müsstest du tun, damit dieser Gott dich annimmt? Oder auf den Punkt gebracht, was müsste sein, damit du in den Himmel hineingelassen wirst? Ich denke, die meisten Menschen heute würden sagen, muss ein gutes Leben führen. Muss versuchen, gut zu leben, tue Recht, scheue niemand und ich gebe mir Mühe. Ja, die meisten Menschen haben wie so in sich, ich muss gut leben, dann nimmt Gott mich an. Und jetzt schreibt hier Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Die Freiheit, dass ich zuerst gut leben muss, um in den Himmel zu kommen. Aber es ist auch die Freiheit, wie so als Gesetz, die Freiheit vom Gesetz, das wie so in uns drin ist. Aber gemerkt, auch wir Christen haben manchmal wie so ein Gesetz in uns. Ich muss zuerst, dann kann Gott mich. Oder ich muss zuerst jeden Tag in der Bibel lesen, damit Gott mich gebrauchen kann. Oder wenn ich jeden Tag in der Bibel lese und bete, dann muss Gott mich segnen. Und dann fällst du durch die Prüfung durch und fragst dich, Gott, warum? Hab doch jeden Tag in der Bibel gelesen. Und wir haben so wie ein Gesetz in uns. Ich muss erst damit, dann kann Gott, dann liebt er mich, wenn ich. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Christus ist gekommen, um uns zur Freiheit zu befreien. Er befreit uns, tun zu müssen, was wir gar nicht tun können. Denn wir schaffen es gar nicht, das Gesetz ganz einzuhalten. Nein, Paulus schreibt im Römerbrief, das Gesetz ist mehr wie ein Spiegel. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Kein Mensch kann vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Aber Christus hat das Gesetz erfüllt. Und wie hat er das gemacht? Paulus schreibt in Galater 4,4, indem er selbst unter das Gesetz gekommen ist. Das müssen wir uns das so vorstellen. Jesus kommt in diese Welt hinein und er lebt total im Gesetz, unter dem Gesetz. Und er lebt alles genauso, wie Gott es von ihm fordert. Und Jesus hat nie gesündigt. Nie gesündigt in Taten, in Worten, in Gedanken, genauso wie Gott es gefordert hat. Jesus erfüllte das Gesetz. Und dann starb er am Kreuz. Und hat damit eigentlich die Konsequenzen getragen, die wir verdienen, wenn wir das Gesetz nicht absolut einhalten. Oder Gott fordert von dir und von mir, dass wir absolut heilig, sündlos und gerecht leben, und zwar sowohl in Taten wie auch Worten und Gedanken. Und wenn wir das nicht schaffen, dann ist die Bibel klar, sagt, wir verdienen die Todesstrafe, verflucht am Kreuz. Und jetzt also der einzige Mensch, der nicht hätte sterben müssen, stirbt am Kreuz. Und das ist das, was hier im Römerbrief uns mitgeteilt wird. Römer 3,21, der folgende Vers. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Wer auf Christus vertraut, im Leben und im Sterben, dem wird die Gerechtigkeit von Jesus angerechnet. Und zwar die Gerechtigkeit, wie Jesus gelebt hat und auch die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Wir können uns das so vorstellen, Jesus hat unser Leben bereits gelebt vor Gott und er hat die Strafe bereits getragen, die wir verdienen würden, weil wir eben nicht so leben, wie wir leben müssten. Das ist Evangelium, gute Botschaft. Und wisst ihr, ich finde das so eine geniale Botschaft. Wenn Gott jetzt da in die Runde schaut so, und du vertraust auf Christus, hast deine Sünden bekannt, Jesus hast deinen Herrn angenommen, dann sieht er perfekte Menschen.
Absolut sündlos, heilig, gerecht. Und ich stelle mir so vor, Gott schaut zu mir und er sieht hier einen absolut perfekten, sündlosen, heiligen Matthias. Warum? Weil Jesus steht so vor mich hin. So. Und dann sieht Gott nur Jesus. Und sieht, wow. Und dahinter bin ich versteckt, absolut nicht so wie ich, ja, oder ein bisschen anders. Nicht perfekt, sündlos, nicht so, wie ich gerne hätte, dass meine Kinder mich beschreiben würden. Ich habe sie übrigens auch schon gefragt, ob sie einen perfekten Papa haben. Die wussten sehr schnell die Antwort. Nein, Papi, du hast. Ja, ja, genau. Das ist Evangelium. Gott schaut uns so an, wie wir mal sein werden. Und jetzt möchte ich in die Praxis gehen. Das Evangelium, wenn wir das tief verstanden haben, verändert das unser Leben unglaublich. Stell dir mal vor, du wirst kritisiert am Arbeitsplatz. So richtig heftig. Du wirst so klein gemacht, es ist ungerechtfertigt. Und ich habe es auch schon erlebt, Nachbarin, so richtig, boah. Und du fühlst dich dann so klein, dass du durch die Tür unten durchgehen könntest, von der Teppichkante herunterspringen, um Selbstmord zu machen oder weiß auch nicht was. So klein, so. Du denkst, na. Und jetzt in diesem Moment, plötzlich erinnerst du dich, Evangelium. Gott sieht mich als absolut heilig, perfekt und sündlos an. Vor ihm bin ich unglaublich wertvoll. Der Schöpfer von Himmel und Erde, derjenige, der alles gemacht hat, derjenige, dessen Meinung eigentlich die einzige ist, die wirklich zählen sollte. Und er sagt, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist mein Kind. Dein Wert hängt nicht von dem, was andere von dir denken oder sagen. Klar, die Kritik tut weh, aber sie ändert nichts an meinem Wert. Oder anderes Beispiel. Du hast total versagt, moralisch gesehen. Du bist an einem Punkt und du denkst, dich nie mir zugetraut, dass ich so etwas tun würde. Unglaublich, dass ich bin doch gläubig. Nein, warum bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin? Nenn ein Beispiel, nicht aus der Luft gegriffen, 2 Millionen in den Sand gesetzt, auf ein Mail hineingefallen und immer noch mehr, dann Schulden gemacht bei der Familie, bei den Freunden, Darlehen aufgenommen, 5-stellige Beträge, dann ein Kressel, das du betreut hast, auch noch 200.000 Franken rausgenommen und dann fiel alles auf. Die Frau hat nichts davon gewusst und jetzt musst du vor allen hinstehen und sagen, ich kann das Geld womöglich nie mehr zurückzahlen. Und jetzt merkst du in diesem Moment, was denkt Gott jetzt über mich? Ich habe so versagt. Wenn du auf Christus vertraust, weißt du, das war jetzt nicht gut. Da muss ich dazu stehen, die Konsequenzen tragen. Aber es ändert nichts an meinem Stand vor Gott. Ich bin sein Kind, geliebt, angenommen. Und er sieht mich immer noch so, wie ich sein werde, einmal in der Ewigkeit. Das ändert alles. Vielleicht bist du hier und denkst, ich habe so versagt in meinem Leben, moralisch gesehen. Gott schaut dich an und sagt, ich sehe, wenn ich dich anschaue, meinen Sohn Jesus. Sündlos, heilig, perfekt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das schreibt Paulus. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Oder das Joch, unter das die Nutztiere ihren Nacken beugen mussten. Hier steht es für das System, in dem ich muss. Ich muss, damit Gott mich annimmt. Damit ich mich wertvoll fühle. Damit. Und jetzt kommt hier die Begründung. Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Unglaublich heftig, was Paulus hier schreibt. Er sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, vergesst alles. Ihr könnt Christus vergessen. Es wird euch alles nichts nützen. Ihr verliert Christus, schreibt er dann sogar in Vers 3. Ich habe mich gefragt, Paulus, warum bist du so heftig gegenüber diesem medizinischen Eingriff? Nun, es geht hier nicht um den medizinischen Eingriff der Beschneidung. Es geht um die theologische Bedeutung. Und nun müssen wir beachten, dass im Judentum damals die Beschneidung eine unglaubliche Bedeutung hatte. Es kam daher, dass man im 6. Jahrhundert vor Christus ja in Babylon war, in der Verbannung, und da wurde die Beschneidung zum Bekenntniszeichen der Juden. Und man erkannte, ich weiß auch nicht, wie man das erkannt hat, aber man erkannte sich daran, an der Beschneidung bei den Männern, oder? Beschneidung ist ja das operative Abtrennen der Vorhaut am männlichen Glied. So wurde die Beschneidung, das zum Bekenntniszeichen blieb es dann auch, als König Antiochus IV. Im 2. Jahrhundert vor Christus von allen Juden gefordert hat, dass sie sich nicht mehr beschneiden lassen. Mit Androhung der Todesstrafe. Und es war klar, wenn du Jude sein willst, Jude werden willst, musst du dich beschneiden lassen, aber dann wirst du vermutlich eventuell getötet werden. Und das war natürlich eine große Herausforderung. Manche haben dann gesagt, ich kann doch auch Jude sein ohne Beschneidung, und andere, die gesetzestreu waren, nein, du musst. Und dann wurde das theologisch begründet, und wir haben aus dem 2. Jahrhundert, zum Beispiel aus dem Jubiläenbuch, Aussagen wie zum Beispiel, groß ist die Beschneidung. Oder Beschnittene fahren nicht hinab in den Gehinom, also in die Hölle. Und es steht im Jubiläenbuch sogar, dass Adam, Seth und Noah beschnitten auf die Welt gekommen sind. Das war so der theologische Unterbau. Und jetzt war das ganz wichtig, wenn jemand, ja, als Säugling, Bub, klar, operativer Eingriff, kleine Sache, aber wenn dann jemand Jude werden wollte, später aus dem Heidentum, dann war das unglaublich schmerzhaft. Heiden haben die Beschneidung als barbarisch, unanständig, pervers und lächerlich betrachtet. Unglaublich heftiger Eingriff, damals ohne Narkose und Schmerzlinderung. Auf dem Höhepunkt des Wundfiebers war man bewegungsunfähig. Das hat ja in einer Geschichte im Alten Testament hat man das auch ausgenutzt. Ein Kommentator, habe ich so gefunden, hat geschrieben zu dieser Thematik: Kein Wunder, dass Frauen leichter Proselyten wurden als Männer und die Überzahl gewannen. Also es wurden dann mehr Frauen zu Juden als Männer. So, und jetzt in diese Situation hinein. Galatien, heidnisches Umfeld, sind zuerst mal Juden, die zum Glauben gekommen sind, und jetzt kommen auch Heiden zum Glauben an Jesus Christus. Und jetzt fordern die judaisierenden Christen, also diese judaisierenden Juden, die aus dem starken, klaren Judentum kommen, fordern jetzt von den Heiden, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, du musst dich auch noch beschneiden lassen, sonst kannst du nicht gerettet sein. Das ist so die Aussage. Es geht also mehr als um einen medizinischen Eingriff. Es geht um die Frage, wie werde ich gerettet? Durch Glauben allein oder braucht es auch noch ein Werk, die Beschneidung? Wie werde ich gerettet? Ich denke, die meisten von uns heute Morgen haben noch nie gehört, hey, wenn du Jesus Christus nachfolgen willst, musst du dich übrigens noch beschneiden lassen, wenn du ein Mann bist. Das ist nicht in der Regel nicht unser Thema heute. Und ich habe mir so überlegt bei der Vorbereitung, ja, kann ich den Vers nicht einfach übergehen? Soll ich wirklich so viel sagen zur Beschneidung? Das betrifft uns ja gar nicht. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, das betrifft uns heute mehr, als wir uns bewusst sind. Vielleicht nicht dieser Satz, du musst dich beschneiden lassen, um gerettet zu werden, aber vielleicht so der Satz, du kannst nur gerettet werden, wenn du an Jesus Christus glaubst und Jesus und ein sozial gutes Leben führst. So die liberale Version der Gesetzlichkeit. Du musst gut leben, dich humanitär betätigen, zur Umwelt schauen, woke sein, die Mehrheitsmeinung beachten, was auch immer, sonst wirst du von der Gesellschaft verachtet. Du kannst nur gerettet werden, wenn du ein gutes Leben führst. Und du kannst nur gerettet werden, wenn du Gottes Gebote einhältst. Das, was sehr, sehr häufig innerhalb von sehr bibeltreuen Gemeinden so gelebt wurde. Du kannst nur gerettet werden, wenn du Jesus annimmst, und dann wurde genau gesagt, was es jetzt bedeutet, dass man gerettet wird. Wenn du nicht rauchst, wenn du keinen Sex vor der Ehe hast, wenn du nicht tätowiert bist, keine Piercing hast, kannst nur gerettet werden, wenn du keine Rock-Pop-Musik hörst, als Frau keine Hosen anziehst, dich erdbestatten lässt, keine Sucht hast und vor allem, wenn du in dem Moment, in dem Jesus zurückkommt, nicht gerade sündigst. Hey, das habe ich so oft schon gehört, gerade von älteren Geschwistern. Hey, wenn Jesus wiederkommt und du in diesem Moment die Ehe brichst, du bist nicht dabei. Wenn Jesus wiederkommt und du gerade in diesem Moment deine Ehepartner anschreist, du darfst nicht mit, du bist dann wie eine Jungfrau, die das Öl nicht hat. Immer wieder höre ich diese Aussage. Jesus und, also so wie du wirst gerettet werden, wenn du Jesus hast und dich am Schluss noch richtig bestatten lässt. Denn sonst kommst du wahrscheinlich doch nicht in den Himmel, du dich kremieren lässt oder so. Also du kannst nur gerettet werden, wenn du täglich in der Bibel liest, betest, den Zehnten gibst, am Gebetsabend teilnimmst, evangelisierst. Und jetzt bitte, liebe Geschwister, versteht mich richtig. Einiges, was ich hier aufgezählt habe, ist wirklich super, wenn wir das tun. Einzelnes, was ich gesagt habe, ist eindeutig Sünde für Gott. Eindeutig, und Gott hasst Sünde, er verabscheut Sünde. Eindeutig. Und ich finde es auch sehr toll, wenn ihr das tut, was in der dritten Zeile steht. Ich sage bei uns in der Gemeinde immer, ich wünsche mir, jeder Gläubige liest jeden Tag ein Kapitel in der Bibel. Oh, das wäre so toll, oder? Wir müssen uns doch ernähren. Natürlich brauchen wir Essen, aber auch geistlich brauchen wir Nahrung. Sonst können wir nicht leben. Wir brauchen geistliche Nahrung. Klar, man kann auch zu viel essen, dann wird man fett, wissen wir. Man kann auch geistlich zu viel lesen. Wenn man es nicht lebt, wird man auch irgendwie, ist auch nicht gesund. Aber lesen, lesen, lesen und dann leben, leben, leben. Ich wünschte mir, alle Gläubigen würden jeden Tag in der Bibel lesen und jeden Tag beten und treu, großzügig in die Gemeinde geben. Und am Gebetsabend teilnehmen, das wäre so ermutigend für die Pastoren und die anderen Gläubigen. Und ich glaube, Gott könnte so viel tun, wenn wir noch mehr evangelisieren. Und ich glaube, es wäre so viel möglich in der Schweiz, wenn wir noch kompromissloser für Jesus leben würden. Und das wäre so, oder mein Herz als Pastor, wow, noch mehr für Jesus. Und jetzt könnte ich geneigt sein, so zu predigen, dass ich sage, und wisst ihr, wenn ihr das nicht tut, dann weiß ich nicht, ob Gott euch wirklich annimmt. Wenn ihr nicht, dann seid ihr vielleicht doch nicht gerettet. Das Ziel wäre doch gar nicht so schlecht. Mein Motiv wäre doch super. Mehr für Jesus. Aber das wäre Gesetzlichkeit. Das wäre eine Lüge. Denn geistliche Übungen, unsere Gewohnheiten, unser Gehorsam, unser Einsatz retten nicht. Und Paulus schreibt das so deutlich. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Wenn wir denken, Jesus und noch irgendetwas, auch nur ganz, 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 ganz Kleines. Dann sagt Paulus, dann musst du dir aber wirklich alles halten. Alles, nicht nur das Kleine, alles. Da gibt es dann noch viel, viel mehr. Wenn unsere Rettung an dem hängt, was wir tun, dann müssen wir alles einhalten. Und jetzt schreibt er, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Und seid aus der Gnade gefallen. Wenn wir sagen, Jesus und, dann verlieren wir Jesus. Dann fallen wir aus der Gnade. Gnade, oder wenn wir wieder etwas tun müssen, dann ist es kein unverdientes Geschenk mehr. Dann ist plötzlich doch noch ein bisschen Verdienst. Steht hier, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Wir warten, nicht wir strampeln uns ab. Im Geist, der Heilige Geist ist in uns, der die Frucht bewirkt. Auf die man hoffen muss. Jetzt wir in der deutschsprachigen Welt, für uns ist Hoffen so ein bisschen ungewiss. So. Ich hoff's, hoffen muss mal. Und das Elpida, das griechische Wort hier, das meint eine absolute Gewissheit. Das, worauf wir biblisch hoffen dürfen, ist so gewiss, als wäre es schon geschehen. Jetzt meine Frage, worin liegt unsere Hoffnung begründet? In meiner Kraft? In dem, was ich tue oder eben nicht tue? Denke, wenn es auch nur ein bisschen an mir hängen würde, dass ich mal gerettet werde, dann kann ich keine Gewissheit haben. Dann bin ich mir immer ein bisschen unsicher, ob es dann doch reicht. Denn wie gut und wie viel muss ich leben? Qualität und Quantität. Schaut mal die verschiedenen Religionen an. Es geht ja in den meisten Religionen darum, do ut des. Ich tue, damit du gibst. Das ist Religion. Ich tue das, irgendein Gott dann das. Ich tue, damit du gibst. Und es gibt Religionen, die sind unglaublich religiös. Und da muss man unglaublich gut leben. Ich möchte euch ein Zeugnis erzählen von einem jungen Mann aus unserer Gemeinde, 18, 19 Jahre alt. Der saß im Gottesdienst in der Galater-Serie vorletztes Jahr. Und während diesen Wochen hat er plötzlich verstanden, er weiß heute nicht mehr genau wann und wie das geschehen ist, aber plötzlich wusste er, es ist ja gar nicht meine Leistung, die entscheidend ist vor Gott. Christlich aufgewachsen, immer da im Gottesdienst und plötzlich merkte er, wow, es ist ja gar nicht meine Leistung, es ist Jesus alleine. Was hat das bei ihm bewirkt? Er möchte jetzt Vollgas mit Jesus leben. Hat sich dann taufen lassen und ist heute voll in der Gemeinde dabei, investiert sich und auch in seiner Schule, erzählt er, Berufsschule von Jesus, und dort hat es zwei Moslems. Und er hat mir dann erzählt, wir haben so über Religion gesprochen und dann habe ich meine Mitschüler gefragt, und reicht's? Also längt's fürs Paradies? Und die beiden haben ihm ohne zu zögern sofort gesagt, nein. Zu viel Party oder was auch immer. Es reicht nicht. Und genau das ist es. Wenn es darum geht, dass wir gut leben, werden wir vielleicht plötzlich merken, es reicht doch nicht. Die Hoffnung liegt allein in Christus. Weil Jesus genügt, weil Jesus alles vollbracht hat, weil es außer Jesus nichts braucht. Darum darf ich hoffen. Wir haben uns unsere Erlösung nicht durch unser Verhalten verdient und wir behalten die Erlösung auch nicht durch unser Verhalten. Liebe Geschwister, manchmal habe ich den Eindruck, und so wurde ich auch ein Stück weit geprägt, ganz ehrlich, dass das Evangelium gratis ist. Komm zu Jesus, wie du bist. Ist alles nur Gnade, Grazia, gratis. Aber wenn du dann mal gläubig bist, wenn du dich mal bekehrt hast, dann musst du dir das Heil noch abverdienen. Und du musst es Gott jetzt doch noch zurückzahlen, denn sonst reicht es vielleicht doch nicht. Und so wurde ich geprägt und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere das unbewusst so tief in sich drin hat. Ja, bis zur Bekehrung gratis, aber dann, wenn ich dann doch wieder und doch nicht ganz, und dann reicht es vielleicht doch nicht. Und jetzt vielleicht jemand hier, der würde mir am liebsten seit dem ersten Satz hineinrufen, sagen, Matthias, pass auf. So wie du heute predigst, das ist gefährlich. Du betonst die Gnade zu stark. Das könnte schwache Christen dazu verleiten, dass sie in die Sünde fallen. Oder wenn man plötzlich denkt, ich kann ja leben wie ich, es kommt ja gar nicht auf mein Leben an, sondern nur auf das Leben von Jesus, dann könnte ich ja plötzlich denken, ich kann leben wie ich will, spielt ja gar keine Rolle. Das ist gefährlich, Matthias, pass auf. Wir werden noch liberal, wenn du weiter so predigst. Pass auf, du solltest klarer predigen. Und vielleicht sitzt du hier und hast Angst davor, dass das Evangelium zu klar gepredigt wird. Das Evangelium ist ja eine gute Nachricht, nicht ein guter Ratschlag. Nicht, das musst du tun, sondern das wurde getan. Wenn du so diesen Trigger vielleicht in dir hast, schon die ganze Zeit, dann könnte es sein, dass du nur Zentimeter vor der Gesetzlichkeit stehst oder bereits voll drin bist. Und vielleicht bist du auch jemand, der sehr gerne klare Predigten hört. wo es noch klar gesagt wird, es gibt ja auch Prediger im englischsprachigen und deutschsprachigen Raum, die es wirklich sehr, sehr klar sagen, wie es ist. Und du liebst es, wenn es mal wieder so richtig klar gesagt worden ist. Aber es könnte sein, es muss nicht, aber es könnte sein, dass wenn du so denkst, dass du nur Zentimeter vor der Gesetzlichkeit entfernt bist oder schon voll drin. Mir fällt auf, zwischen einer klaren biblischen Predigt und Gesetzlichkeit ist ein ganz, ganz schmaler Grat manchmal. Wisst ihr, ich kenne keinen einzigen Christen, der das Evangelium wirklich verstanden hat und dann in der Sünde leben und verharren will. Ich kenne niemanden, der sagt, wow, das Evangelium ist so genial und jetzt breche ich die Ehe. Und jetzt veruntreue ich Geld und jetzt belüge ich mal alle anderen. Ich kenne niemanden, der das wirklich so sagen kann. Ich habe das Evangelium tief verstanden und jetzt sündige ich einfach drauf los. Ich glaube, wer so denkt, der hat ein falsches Gottesbild. Der glaubt an einen Gott, der uns das Gute irgendwie vorenthalten will. Oder manchmal, ganz ehrlich unter uns, so in schwachen Minuten, habe ich manchmal auch schon den Gedanken gehabt, oh, wenn ich jetzt nicht Christ wäre, dann würde ich jetzt. So schade, dass ich Christ bin und nicht darf. Aber in diesem Moment habe ich ein total falsches Gottesbild. Ich glaube plötzlich an einen Gott, der ein Spaßbremser-Gott ist. Der nicht will, was ich will und will, was ich nicht will. Und ich glaube plötzlich, dass Sünde mich tief erfüllt, aber Gott nur meine Gefangenheit will, meine Einschränkung. Aber Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Es ist der Teufel, der uns einredet, dass Sünde sich lohnt. Und es ist Gott, der sagt, ich will dir Freiheit geben vom Gesetz, das du musst, aber auch die Freiheit von der Sünde, die dich gefangen nimmt. Ich will dich befreien zu einem Leben, wie es Gott gefällt, weil das zum größten Segen dient. Das Evangelium führt immer zum Gehorsam. Gesetzlichkeit ist der Weg, durch das Gesetz gerettet zu werden. Gesetzlichkeit meint nicht unbedingt, dass ich mich an das halte, was Gott von mir will. Ja, das will ich natürlich. Natürlich gibt es noch ein Gesetz in Christus. Aber der Weg, durch das Gesetz gerettet zu werden, da hat Gott uns, hat Christus uns befreit. Das Evangelium führt also auch zum Gehorsam. Aber ich gehorche jetzt nicht mehr aus Angst vor der Hölle, nicht mehr zur Belohnung, dass ich mir den Himmel verdienen könnte, nicht mehr damit ich vor anderen einen guten Ruf habe, geliebt bin, wertvoll mich fühle, sondern weil ich gerettet bin. Und so möchte ich zum Schluss noch einmal dieses Zitat einblenden. Das Gesetz sagt, wer du bist, wird bestimmt durch dein Tun. Was du tust, ist entscheidend. Die Gnade sagt, wer du bist in Christus, bestimmt, was du tust. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für das unglaublich wunderbare Evangelium. Du hast alles für uns getan. Jesus, danke, dass du für mich, für uns gelebt hast und gestorben bist. Und ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir noch viel, viel tiefer das Evangelium verstehen dürfen und befreit werden von Gesetzlichkeit und dem Gedanken, ich muss damit. Und ich wünsche mir, dass wir Freiheit erleben dürfen, um dir zu dienen, für dich zu leben und etwas zu bewegen. Amen.